Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten.
So lautet das bittere Ergebnis des Bundesliga-Auftakts von Werder Bremen gegen die Eintracht. Dabei hat sich schon vor der Partie angedeutet, dass es wohl kein Selbstläufer werden würde in Frankfurt. Das Endergebnis spiegelt am Ende wohl das Kräfteverhältnis wider. Doch es ist nicht nur, was wir spielerisch auf dem Feld gesehen haben, sondern das, was sich seit Wochen abzeichnet. Der Kader braucht frische Verstärkung, die allerdings ist nicht in Sicht. Und wäre das nicht alles schon frustrierend genug, musste die Elf von Horst Steffen auch noch gegen den eigenen Ex-Mann ran. Michael Zetterer stand gestern das erste Mal für die Eintracht zwischen den Pfosten. Müssen wir alles mal irgendwie aufarbeiten mit euch. Ihr habt euch gemeldet unter unserer WhatsApp-Nummer der 0160 98213 mal die 8 und die 4. Und die Antworten auf eure Fragen kommen von meinem Deichstuben-Kollegen Daniel Kutheus, der mit mir in Frankfurt war und gestern wahrlich keine Bestnoten ausstellen konnte. Moin Daniel.
Moin Alex, grüß dich, hallo.
Ja, für gute Noten gab es auch nicht wirklich einen Anlass, oder?
Nee, so richtig nicht. Das ist zum Auftakt relativ trist ausgefallen, das Werder-Zeugnis. Aber alles andere wäre nach dem Spiel, glaube ich, auch komplett verfehlt gewesen. Dementsprechend hat es tatsächlich sogar zwei Sechsen gehagelt. Sage ich ganz ehrlich, mache ich ungern, weil das immer so ein bisschen ist wie Arbeitsverweigerung, hat gar nichts gemacht. Das macht natürlich keiner. Irgendwie Fußballspielen tun sie dann ja doch alle. Aber gestern im Falle, wir werden das sicher gleich noch vertiefen, Felix Agu und Julian Malatini gab es da aus meiner sich keine andere Alternative.
Das ist übrigens eine Meinung, die auch Markus mit uns geteilt hat.
Ja, ich hoffe, heute haben wir alle gesehen, vor allen Dingen die Führung, dass es an allen Ecken und Kanten fehlt. Für mich heute Bittencourt ganz schlecht, Malatini war nicht gut, Agu ganz schlecht in meinen Augen. Also so wird das für uns ganz, ganz, ganz eng. Im Moment ist Werder wie eine Freundin, die man zwar liebt, aber man weiß, man wird mit ihr nicht glücklich.
Ja, das trifft's ganz gut. Es ist ja tatsächlich so, dass die Saison gerade erst losgeht. Aber das gute Gefühl, das mag sich ja irgendwie nicht einstellen. Dabei würde man so gerne mit der Freundin tanzen. Hier wurden die Einzelleistungen jetzt angesprochen. Daniel, gab es für dich denn gestern irgendeinen Lichtblick in Sachen Leistung oder war das komplette Kollektiv unter seinen Möglichkeiten? Ich meine, man muss ja auch mal sagen, da waren viele Spieler dabei, die das erste Mal in der Bundesliga am Start waren. Das muss auch erstmal aufgefangen werden entsprechend.
Ja, und wenn man wirklich händeringend nach einem Lichtblick suchen möchte und die Aufgabe hat, definitiv einen zu finden, dann landet man bei diesen jungen Spielern. Also ich fand, dass Samuel Bangula zwei, drei ganz gute Ansätze hatte. Da hat mir einiges ganz gut gefallen. Und dann ist es grundsätzlich, auch wenn die keine Bäume mehr ausreißen konnten, aber natürlich auch positiv, dass nach hinten raus Karim Koulibaly und Patrice Čović ihr Bundesliga-Debüt feiern, für die Jungs ein Meilenstein und einfach auch ein Zeichen, dass der Verein mit ihnen plant. Mio Backhaus vertiefen wir sicher später noch, auch nach anfänglicher Nervosität, die war deutlich zu sehen im Stadion und ich denke auch am Fernseher, hat er sich ganz gut reingebissen ins Spiel und auch das unter dem Strich eine ja nicht durchgängig souveräne, aber doch okay Bundesliga-Premiere. Also das sind so die Punkte, bei denen man sagen kann, ja, das war in Ordnung, aber insgesamt konnten auch die nicht darüber hinwegtäuschen, dass das wirklich ein sehr, sehr besorgniserregender Werder-Auftritt war. Du hast es eingangs gesagt, Frankfurt, eines der Top-Teams der Liga, Vorjahresdritter, Champions-League-Teilnehmer. Das ist nicht Werders Gewichtsklasse, also mit einem Auswärtssieg, selbst Werder in absoluter Bestbesetzung, hätte man ohnehin nicht rechnen können. Die Art und Weise, wie groß die Bremer Unterlegenheit gestern phasenweise aber war, ja, das macht einen schon nachdenklich.
Ja, es ist halt eine Großbaustelle. Da kommt einiges zusammen. Und dann hast du so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft Frankfurt fast zum Fraß vorgeworfen wird. Nämlich, wenn man mal ein bisschen genauer auf das Spielerpotenzial schaut, das hat auch Bernd aus Rheinhessen getan. Und er verteidigt ein Stück weit, was da gestern auf dem Feld los war.
Warum an Julian und Malatini eine 6 bekommt? Ja, er sah bei einem 2-0 unglücklich aus, aber entscheidende Fehler sind auch vorher schon passiert. dass es überhaupt dazu kommt. Ja, er verliert den Gegenspieler im Rücken, darf ihm nicht passieren als gestandener Bundesliga-Profi. Aber ist er das? Muss man so einem jungen Mann nicht auch mal die Chance geben und ihm auch mal Zeit lassen? Müssen die alle gleich von 0 auf 100 funktionieren? Das funktioniert nicht. Das hat es noch nie gegeben. Und ich finde gut, dass Horst Steffen an ihm festgehalten hat, obwohl er die gelbe Karte, die ja tierisch unnötig war, dass er da drauf geblieben ist und dass er das Spiel überstanden hat.
Bernd, erstmal vielen Dank für diese wohlwollenden Worte und eine andere Perspektive, die uns hier mit dir reingeflattert kommt. Du plädierst für mehr Geduld, für etwas mehr Ruhe, für Vertrauen in Spieler wie Malatini, die sich noch entwickeln müssen. Jetzt frage ich mich in dem Kontext, ist dann eigentlich die Aufregung über fehlende Leistungen gestern vielleicht zu groß? Müssen wir alle mal abwarten? Ehrlich gesagt, finde ich, fällt das schwer, weil wir hatten einen ziemlichen Aderlass und ja, so richtig, ich sag mal, frisches Fleisch ist irgendwie auch gerade nicht in Sicht.
Nee, und ich finde immer, und da halte ich es mit einem Satz, den die Werder-Verantwortlichen gerne mal sagen, jeder bei uns im Kader hat nicht nur den Anspruch, sondern in unseren Augen auch die Qualität dazu, in der Bundesliga Fußball zu spielen. Ansonsten wäre man eben nicht in diesem Kader. Und das ist dann ein Bewertungsmaßstab, den man anlegen muss. Natürlich, da bin ich bei Bernd, gelten für junge Spieler, die ihr Debüt geben oder die grundsätzlich wenig Spielzeit haben, ja, noch etwas andere Maßstäbe. Aber ein Julian Malatini ist jetzt auch nicht erst seit vorgestern bei Werder. Der hat schon das ein oder andere Spiel gemacht. Fairerweise liegt das letzte vor Frankfurt einige Monate zurück. Das war nämlich beim Pokal aus in Bielefeld aus der Vorsaison, nicht beim aktuellen. Und er musste auf einer ihm nicht gerade ja, angestammten Position spielen, nämlich als rechter Außenverteidiger. Eigentlich ist der Mann gelernter Innenverteidiger. Hat er in der Vorbereitung allerdings in ein paar Spielen gemacht, den Außenverteidigerjob, sodass man eigentlich hätte erwarten können, dass das zumindest solide durchgeht. Ich möchte das jetzt nicht komplett an ihm festmachen, aber dieser Auftritt gestern war einfach nicht gut und der reicht nicht aus, um in der Bundesliga bestehen zu können. Und das weiß er selber und das wissen auch Werders Verantwortliche. Und ja, von daher auch diese knallharte Note nochmal, mache ich selber auch nicht gerne, aber das war ja leider nichts, was er da auf der rechten Seite angeboten hat. Ich denke, dass gegen den Bahoya noch ganz andere Bundesliga-Außenverteidiger Probleme bekommen werden. Das relativiert das rückblickend dann vielleicht noch etwas, aber genauso wie auch Felix Agu auf der anderen Seite. Also die beiden Auftritte auf den Außenverteidigerpositionen haben gestern ganz, ganz deutlich unterstrichen, dass Werder da massiven Handlungsbedarf hat, personell, weil das ja auch schon echt die letzte Rille war, auf der das Team unterwegs war. Den Mann verletzt, Wöber verletzt, Weiser ohnehin lange verletzt. Da
Ja.
bleiben eben nur noch so Improvisationslösungen. Agu trainiert die ganze Vorbereitung auf rechts, ja, muss dann aber doch vom ersten Pflichtspiel wieder rüber wechseln. Und also, das ist einfach alles nicht in Tritt. Und was dann passieren kann, hat man gestern deutlich vor Augen
Ja, du
geführt
bekommst
bekommen.
halt überhaupt keine Ruhe rein. Und genau, die Sorge ist halt, ich meine, Malatini war dann gestern einer der alten Hasen, dass da einfach die Personaldecke so dünn ist, dass du nicht mehr verlässlich nachliefern kannst. Wir hatten ja die halbe A-Jugend gestern auf der Bank und viele junge Spieler, die noch nie in der Bundesliga unterwegs waren. Genauso wie Mio Backhaus, der gestern seine Premiere hatte. Bevor wir aber zu dem kommen, hören wir einmal, was unser Deichstubenfreund Tobi Escher dazu zu sagen hat. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Normalerweise dauert meine Taktikanalyse hier im Podcast 2 Minuten. Das ist diese Woche etwas wenig Zeit angesichts der zahlreichen Mängel, die Bremen im Spiel gegen Eintracht Frankfurt gezeigt hat. Ich würde sagen, man konnte schon in Nuancen erahnen, wohin die Reise gehen soll unter Trainer Horst Steffen. Man möchte hinten aus einer Viererkette heraus das Spiel flacher öffnen. Im Mittelfeld hat man heute häufig so eine 2-2-Stellung gesehen und auch eine Raute. Man möchte diagonal, wenn möglich, in diese Räume im Zentrum kommen, dort Tempo aufnehmen und dann die schnellen Außenstürmer hinter die Kette schicken. Das hat im Spiel am Anfang einmal funktioniert und dann in der zweiten Halbzeit, als Werder das 3-1 erzielt hat, da konnte man, finde ich, am besten sehen, was Steffen eigentlich fordert. Aber viel zu oft hat das nicht geklappt. Das lag einerseits am starken Gegner. Frankfurt hat vorne im Pressing das sehr clever gemacht, mit Doan auf Friedel geschoben und dann konnte Christensen nach außen rausschieben, wenn der Ball zu Agu kam. Agu war leider genauso wie Malatini im Spielaufbau arg überfordert. Also sie sollten zwar die Spielbälle diagonal ins Zentrum reinspielen, aber die kamen zu ungenau. Und dann hat das Gegenpressing von Werder auch selten gegriffen, sodass Frankfurt immer wieder zu schnellen Umschaltmöglichkeiten kam. Auch im eigenen Pressing war Werder nicht auf der Höhe. Das hat, finde ich, gegen Bielefeld deutlich besser geklappt. Man hat zwar versucht, vorne mit drei Mann, mit Gröll, mit Schmid, mit einem hohen Ginmar, den Dreieraufbau von Frankfurt zu stören, aber sie haben kaum Druck ausgeübt. Mangula auf der anderen Seite hat sich sehr tief fallen lassen, sodass häufig eine Fünferkette entstand. Und man hatte dann so vorne keinen Druck, hinten die Abwehrkette ein bisschen zu tief und der Raum zwischen den Ketten sehr, sehr groß. Und dann waren da auch Bittencourt und Linnen nur zu zweit. Das war zu wenig gegen Usun, gegen Doan, auch gegen Chaibi. Die haben Werder so ein bisschen zum Frühstück gefressen. Man kann nur hoffen, dass es besser wird, wenn die Spieler die Abläufe besser drin haben, wenn vielleicht auch neue Spieler dazukommen, die Qualität bringen. Momentan reicht das aber gegen einen Gegner wie Eintracht Frankfurt einfach nicht.
Ja, also zum Thema Kaderplanung kommen wir gleich dann nochmal, denn das nimmt heute so viel Raum ein, dass es auch Potenzial hat, zum Thema des Tages zu werden. Ich möchte mit dir aber vorher noch einmal über das Spielsystem Steffen sprechen. Wir haben da ja jetzt nun einen Trainer, der neue Impulse setzt, ganz klar, aber dann eben auch einige Spieler, wir sprachen gerade drüber, die damit überfordert scheinen. Wie kann das denn künftig funktionieren? Braucht es da einfach mehr Routine? Müssen die sich einspielen und sollten wir alle mal den Ball flach halten?
Ja, klassische Ja- und Nein-Antwort. Natürlich müssen die erstmal in den Flow kommen, was ganz natürlich ist, wenn du einen Trainerwechsel hattest, geht anderen Vereinen nicht anders. Muss man nur mal nach Leverkusen gucken, wo es ja auch einen riesigen personellen Umbruch gab. Die verlieren gestern auch das erste Saisonspiel. Also das braucht Zeit, bis da die berühmten Rädchen ineinander greifen. Andererseits ist die Situation bei Werder aber doch schon um einiges alarmierender, weil die Grundvoraussetzungen für dieses Ineinandergreifen der Rädchen einfach gar nicht geschaffen sind, weil diese Mannschaft nicht komplett zusammengestellt ist und jetzt quasi schon on the fly am offenen Herzen operiert wird. Es geht aber schon um Punkte und das Pokalspiel ist auch schon vor die Wand gefahren. Das macht es natürlich für den Trainer viel, viel schwerer, seine Art von Fußball auf den Platz zu bringen und auch jedem einzelnen Spieler die Rolle innerhalb dessen so zu erklären, dass er sie dann auch ausfüllen kann. Und das war in Frankfurt leider auf nahezu allen Positionen ganz deutlich zu sehen.
Wer auch auf die aktuellen Gegebenheiten reagieren musste, war Mio Backhaus, die neue Nummer 1 bei Werder. Gestern, das war seine Bundesliga-Premiere. Bittere Nummer mit 4 Gegentoren, für die du selbst gar nicht viel kannst. Kai aus Münster schreibt dazu: Überrascht und zusätzlich besorgt hat mich die schwache Leistung von Mio. Bei einigen Aktionen gerade zu Anfang sah es nicht so aus, als wüsste er, wie sich ein Torwart im Strafraum bewegt. Und das nach einer Saison in den Niederlanden als Stammkeeper, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wie hast du seine Leistung benotet, Daniel? Ich hatte ja den Eindruck, und du hast es auch eben schon geschildert, dass er am Anfang sehr nervös war, was ja auch nachvollziehbar ist bei der ersten Bundesliga-Partie.
Ja, total. Und dann startest du auch noch in einem Stadion, wie Eintracht Frankfurt eines hat, für mich das lauteste Stadion der Bundesliga, noch vor Dortmund. Das ist eine unfassbare Wucht, die da von den Rängen kommt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das wohl dann unten auf dem Rasen wirkt. Wir sitzen ja selber auch als Pressevertreter sehr weit oben unterm Dach. Ich habe das genauso gesehen. Ich fand, gerade in der Anfangsphase hat Mio Backhaus alles andere als einen sicheren Eindruck gemacht. Gerade bei hohen Bällen ist einem da hin und wieder das Herz in die Hose gerutscht. Da war ihm die Nervosität deutlich anzumerken. Ich finde, danach hat er sich aber in dieses Spiel gearbeitet und krasse Aussetzer hat er nicht gehabt. Er hat sich keine Bälle selber reingeschmissen. Man hatte nicht das Gefühl, der wackelt hinten auf kompletter, ganzer Linie. Im Gegenteil, ich fand ihn mit zunehmender Spieldauer immer etwas stabiler. Er hat in der zweiten Halbzeit dann auch die ein oder andere gute Aktion gezeigt. Ich erinnere mich an den Schuss, den er gut hält. Und insgesamt, ich habe ihm eine Note 4 gegeben, war das kein überragendes, aber in meinen Augen auch alles andere als ein katastrophales Bundesliga-Debüt. Dafür muss man einfach auch sehen, der macht eben da sein erstes Spiel, sein direkter Vorgänger, hinter dem er eigentlich schon als Nummer 2 aus der Vorbereitung einsortiert wurde, der steht plötzlich auf der Gegenseite im Tor. Also es war ein ziemlich anspruchsvolles Gesamtpaket, mit dem er sich da auseinandersetzen musste. Und an ihm hat es wahrlich nicht gelegen, dass Werder dieses Spiel so deutlich und verdient verloren hat.
Also auch hier gibt es und braucht es Raum für Wachstum. Was ja ein Stich ins Werder-Herz war, du hast es gerade schon gesagt, Michael etc.
Ich würde gerne bei mir noch einmal kurz einhaken, sorry. Ich finde dann auch, viele Leute schreien danach, Mensch, lass den Jungen spielen, der ist ein Riesentalent und jetzt muss er doch ran. Und wenn er dann in seinem allerersten Spiel in ein paar Szenen nicht 1A super sicher aussieht, das muss man dem nachsehen. Man muss mal gucken, letzte Saison Freiburg mit Atubolu, der hat richtig gewackelt in den ersten Wochen, bis er dann irgendwann angekommen war und jetzt haben die mit dem einfach eine super Nummer 1 da hinten drin und dieses Potenzial hat Mio Backhaus auch und man kann nicht auf der einen Seite fordern, Mensch, ich will die jungen Spieler auf dem Platz sehen und wenn man denen dann ihr junges Alter und die mangelnde Erfahrung in so manchen Momenten noch anmerkt, sie dann scharf kritisieren. Also das geht für mich irgendwo nicht zusammen.
Ich bin bei dir, vor allem wenn auch die Defensive eben so einen Job macht, wie sie ihn gestern abgeliefert hat. Genau, wer sich das Ganze aus einer völlig neuen Perspektive angeschaut hat, war Michael Zetterer. Das war so ein bisschen der Stich ins Werder-Herz, ausgerechnet in diesem Spiel das erste Mal im Eintracht-Trikot. Der hatte sie ja gar keine Gelegenheit im Vorfeld, sich von den Fans zu verabschieden, denn beim Pokalaus war noch nicht offiziell klar, dass er zur Eintracht wechselt. Gestern dann im Stadion übrigens super Kulisse mit 6000 Werder-Fans, nochmal explizit ein nachgeholter Abschied. Das war eine sehr emotionale Szene, als er da auf das Werder-Fanlager zugegangen ist. Ja, da haben wir alle eine Träne im Knopfloch, oder?
Ja, total, weil man Michael Zetterer einfach auch abnimmt, dass dieser Verein für ihn mehr war als nur ein Arbeitgeber. Der war 10 Jahre bei Werder, der ist in Bremen erwachsen geworden, auch als Persönlichkeit sehr gereift und die Bilder in Bielefeld haben es ja schon noch eindringlicher gezeigt, wie ich finde, dass ihm dieser Schritt nicht leicht fällt. Andererseits, in meinen Augen völlig nachvollziehbar, muss er den einfach gehen. Der hat jetzt für 4 Jahre in Frankfurt unterschrieben, hat da einen tollen Vertrag. Hat da auch, wenn er als Nummer 2 erstmal auf dem Papier steht, soweit Santos wieder fit ist, in meinen Augen trotzdem Chancen, sich dann doch wieder vorbeizuschieben. Gestern auch ein ordentliches Debüt für die Eintracht gefeiert. Also bitter für Werder, dass Zetti nicht mehr da ist. Für Frankfurt ein guter Griff und für den Torwart selber sowieso.
Dem wünschen wir auf jeden Fall viel Erfolg. So viel Standing haben wir. Ja, und jetzt kommen wir damit auch, kann man wirklich sagen, zum absoluten Top-Thema, denn es rumort kräftig an der Basis und das, wie ich finde, zu Recht. Denn das Agieren der Verantwortlichen ist teilweise schwer nachvollziehbar. Das treibt auch euch mächtig um. Und das hier hat uns Klaus aus Hamburg geschrieben. Mir tun die Spieler und der Trainer leid. Enttäuscht bin ich vom Management, weil die Erwartungshaltung überhaupt nicht aktiv gemanagt haben. Weder gegenüber dem Trainer, den Spielern noch den Fans wurde klar gesagt, worum es diese Saison gehen wird. Was für eine unterirdische Leistung. Ich glaube, wir haben gute Jungs dabei, aber ob die dem brutalen Abstiegskampf standhalten können, ist sehr offen. Ich drücke dem Team die Daumen. Ja, da war jetzt eine Sache drin. Da geht es darum, dass kein klares Ziel definiert worden ist. Ich meine, am Ende der letzten Saison haben wir ja noch über Europa gesprochen und jetzt plötzlich haben wir schon wieder das Abstiegswort ganz häufig ausgesprochen. Ganz einfach, weil wir gerade nicht glauben, dass wir mit dieser Mannschaft weit kommen werden in der Bundesliga.
Ja, der Gesamteindruck, die Momentaufnahme Werder Bremen Ende August 2025 liefert wahrlich nur wenig Anlass für Optimismus und Vorfreude auf die kommende Saison. Das muss man erstmal so festhalten und da ist man natürlich ganz schnell bei den Verantwortlichen, im Grunde sofort. Denn du hast es gerade gesagt, 2 Jahre in Folge hauchdünn nur an Europa vorbeigeschrammt und es wird immer auch bei Werder sehr gerne davon gesprochen, den nächsten Schritt in der Entwicklung gehen zu wollen, peu à peu voranzukommen. Und wenn ich jetzt nach 2-mal fast Europa mich hinstelle und sage, ja, erstmal die 40 Punkte wären schon ganz gut, um nichts anderes geht es, dann ist das ein deutliches Indiz dafür, dass irgendwas in die falsche Richtung unterwegs ist. Und ich finde, sie haben das nach der Trennung von Ole Werner im Mai wirklich gut hinbekommen, dieses Trainervakuum gar nicht erst entstehen zu lassen. Horst Steffen hat die Klinke quasi direkt in die Hand genommen von Ole Werner und war da. Und seitdem waren wirklich 3 Monate Zeit, diesem neuen Trainer einen Kader hinzustellen, mit dem der seine sportlichen und fußballerischen Ansprüche und Ideen eben erfüllen und umsetzen kann. Und das ist einfach nicht passiert. Also diese Mannschaft ist von vorne bis hinten unfertig, personell entsprechend verunsichert. Obendrauf kommt noch Verletzungspech, was man natürlich keinem Verantwortlichen ankreiden kann, dass sich jetzt Mitchell Weiser das Kreuzband reißt. Das ist einfach bitter. Aber umso dringender ist der Bedarf nach Ersatz und der ist bisher nicht da und viel Zeit ist nicht mehr. Also der Druck auf die Verantwortlichen steigt. Wir haben gestern in Frankfurt noch mit Clemens Fritz gesprochen. Das weiß der auch und der versteht auch die Kritik, die aus dem Umfeld kommt. Ihm blieb aber auch in dem Moment nicht viel mehr, als nochmal zu versichern, wir arbeiten hier intensiv und wir versuchen alles, aber es geht weiterhin Sorgfalt über Aktionismus. Er sagte unter anderem, wir hätten in den letzten zwei Wochen schon Spieler holen können, gar keine Frage, aber die Abwägung sei immer, wir messen an der Kohle, die die Kosten machen, die uns wirklich besser. Und da sind die Bremer bisher, wenn wir Bangula und Wöber, um die nicht ganz zu vergessen, mal ausklammern, in diesem Sommer nicht wirklich weitergekommen.
Das ist aber absolut nicht zufriedenstellend, wenn man sich mal anschaut, du hast es gerade angesprochen, dass es 3 Monate Zeit gab zu handeln, vor allem auch nicht auf den letzten Drücker, das ist ja wie früher bei den Hausaufgaben, da kommt selten was Gutes bei rum. Vielleicht kommt ja der Big Bang noch, keine Ahnung. Zumal es gab auch das Versprechen am Ende der letzten Saison, dass es diesmal verlässlicher und schneller gehen soll bei den Transfers, damit man Stand August gut dasteht. Auch Flo aus Mecklenburg-Vorpommern ist nicht zufrieden und bringt folgenden Punkt ein. Hallo liebes Nachspieldeich-Team, ich versuche einfach so oft es geht diese Frage zu stellen. Wie sicher sitzen Niemeyer und Fritz im Sattel, wenn in der letzten Woche nicht mindestens 4 Spieler neu kommen? Dem Kader fehlt es auf diversen Positionen an Qualität und vor allem an Breite. 2 Spiele wurden quasi weggeschenkt. Wie geht es da weiter? Ja, ist ein spannender Punkt, denn man könnte jetzt auch sagen, die Punkte, die auf Europa gefehlt haben, die verlierst du nicht am Ende der Saison, sondern genau am Anfang im August, wenn es darum geht, einen guten Einstand in die Bundesliga zu haben.
Ja, das sind immer diese Rechenspiele und wir hatten es ja eben gerade, ich glaube, von Europa jetzt zu sprechen, ich glaube, Werder braucht die Punkte in der neuen Saison eher für ganz andere Ziele, haben wir ja gerade schon thematisiert, da geht es in meinen Augen weniger darum, um irgendwas zu erreichen, sondern aktuell viel mehr dafür darum, um etwas zu vermeiden, nämlich einen sportlichen Absturz.
Ja, aber Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, aber die Ambitionen waren ja groß. Also ich meine, wir haben uns jetzt innerhalb von 3 Monaten von diesen Ambitionen offensichtlich verabschiedet und das verstehe ich nicht ganz.
Ja, das haben wir ja vorhin thematisiert. Das ist einfach der schlechten und bisher völlig unzureichenden Transferpolitik geschuldet. Da kommt Verletzungspech obendrauf und du hast dich wirklich innerhalb von 3 Monaten vom Europa-Anwärter, der beherzt den nächsten Anlauf nehmen könnte, zu einer Mannschaft entwickelt, die wirklich gucken muss, welche 3 Teams kann ich eigentlich unter mir lassen in der Tabelle. Das ist die Momentaufnahme, der Ist-Zustand. Ende August, nach dem ersten Spieltag, mit dem Werder umgehen und dem sich Werder stellen muss. Und dass das natürlich umgehend zu einer bisher schlechten Vorstellung der sportlichen Führung führt, liegt ja komplett auf der Hand. Also ich glaube, kein Mensch könnte ruhigen Gewissens behaupten, nee, die machen das schon ganz gut. Dementsprechend groß ist der Druck. Ich bin immer ein Freund davon zu sagen, wenn diese Transferphase durch ist, wenn wir also am 1. September um 18 Uhr wissen, so, was ist jetzt tatsächlich noch passiert, dann bewerten wir das Ganze. Bisher gibt es absolut kein gutes Zeugnis für Fritz und Niemeyer. Ich würde sogar sagen, wenn Werder dieses schwere Startprogramm, wie wir es jetzt erwarten müssen, hinlegt und im Oktober dementsprechend schlecht in der Tabelle dasteht, der Druck weiter zunimmt, dann führt man sehr wahrscheinlich keine Trainerdiskussion, wie es in vergleichbaren Fällen erwartbar wäre, sondern dann redet man eine Kategorie oben drüber über die sportliche Führung, weil dieser Sommer, der bedarf dann tatsächlich mehr denn je einer Erklärung. Noch ist Zeit, noch kann Werder auf dem Transfermarkt aktiv werden, muss Werder aktiv werden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da in der letzten Woche kommt. Ob man am Ende wirklich sagt, ja, okay, Ketchup-Flaschen-Effekt, lange nichts passiert, aber Wahnsinn, da hinten raus ging alles. Skeptisch bin ich aber auch, denn gerade spricht nicht allzu viel dafür.
Also das wollte ich gerade sagen. Also erstmal gut, das mit den Verantwortlichen legen wir auf die Wiedervorlage. Das nehmen wir uns nochmal vor. Ich würde trotzdem gerne mit dir nochmal auf den Status quo gucken. Wenn die Verantwortlichen ja dringend gefordert sind, den Kader zu verstärken und sie sich auch immer wieder mal verklausuliert äußern, dann ist dennoch hier die Frage, für wie wahrscheinlich halten wir es denn, dass sie erfolgreich abgeliefert haben am 1. September, denn wir sprechen hier über ein gefühltes halbes Team, das aufgefüllt werden muss. Thomas aus Wismar fragt sich zum Beispiel, wollen die nächste Woche auf einmal 7 Spieler neu aus dem Hut zaubern?
7 vielleicht nicht ganz, aber wir sind es vorhin ja schon einmal durchgegangen. Mittelstürmer, im besten Fall ein 6er, 2 Außenverteidiger, um da etwas mehr Möglichkeiten wieder zu haben. Also 4 Spieler braucht's. Meinetwegen 3, aber mindestens die müssen kommen. Und das sollten eben auch Namen sein, von denen man nicht sagt, ja, okay, naja, gut. So ein Isaac Schmidt zum Beispiel, ich habe mir sagen lassen, der steht weiterhin auf der Liste, da warten sie weiterhin darauf, dass Leeds endlich mal den Daumen nach oben reckt und sagt, so, jetzt könnt ihr den kriegen. Ja, der hat letztes Jahr 70 Minuten in der zweiten Liga von England gespielt, insgesamt in der ganzen Saison. War so kein Stammspieler in Leeds, der war nicht verletzt oder so, da hat es einfach nicht zu mehr gereicht. Dass das jetzt der ist, der Werder ad hoc besser macht auf den Außenverteidigerpositionen, sehe ich so auch nicht.
Also hoffentlich erleben wir da nicht den Silver-Moment, dass wir jetzt lang auf den warten und an dem rumbaggern und am Ende des Tages sagt der, er bleibt schön da, wo er ist.
Ausgeschlossen ist das nicht. Mhm. Es soll Alternativen geben. Elias Baum von Eintracht Frankfurt, auch weiterhin ein Thema, steht weiter auf Werders Liste. Das wäre dann tatsächlich auch nur als Laie denkbar, bei Schmidt auch, aber da immerhin mit einer Kaufoption. Bei Baum, der hat einen Marktwert von 8 Millionen, reden wir nur über eine einjährige Laie. Also der könnte dann quasi zumindest temporär ein Loch stopfen. Das ist alles insgesamt sehr, sehr wackelig und hakelig. Und ich bin auch gespannt, wie Fritz und Niemeyer das in der letzten Woche handeln, dass da gar nichts mehr passiert, weil solche Stimmen sind auch schon auf mich zugekommen. Mensch, aber ich habe das Gefühl, da wird kein einziger Spieler mehr kommen. Das würde ich ausschließen, weil wenn das tatsächlich passieren sollte, ja, dann heißt es wirklich setzen 6 für die sportliche Führung. Mhm. Und also da sind andere Sachen angekündigt. Ich glaube, was das angeht, kann man beruhigt sein, was die Quantität und vor allem auch die Qualität der Zugänge angeht, sind alle Zweifel angebracht, gar keine Frage.
Ja, es ist unbefriedigend, also auch weil die Optionenvielfalt nicht da ist und du hast es gerade gesagt, ein Elias Baum, der dann ein Jahr bleibt, der reißt ja dann wieder eine Lücke, dann hast du wieder Unruhe im Kader und Langfristigkeit wäre ja mal ganz schön, wenn du Ruhe reinbringen möchtest.
Ja, das große Problem, dass das alles bedingt, liegt in meinen Augen auch auf der anderen Seite, dass es einfach in diesem Sommer überhaupt nicht gelungen ist. Michael Zetterer jetzt als jüngstes Beispiel mal ein bisschen beiseite geschoben, einen Leistungsträger wirklich zu Geld zu machen. So, Marvin Ducksch geht für 2 Millionen Euro nach Birmingham. Das ist so halb verramscht, muss man sagen. Haben wir zwar auch schon thematisiert. Okay, es gibt nichts für Romano Schmid. Es gibt, der ist jetzt verletzt, auch nichts für Jens Day. Es ist wirklich komplett Ebbe, was die Angebotsseite angeht, die vielleicht mal in Bremen dann aufschlägt. Und das, ja, hemmt natürlich auch in den eigenen Planungen und trägt dazu bei, dass das Gesamtzeugnis trotz 2 teuersten Transfer der Vereinsgeschichte Bangula bisher wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht ausfällt in diesem Sommer.
Bangula, da können wir vielleicht mal ganz kurz reinhören, wie Horst Steffen ihn gestern eingeschätzt hat. Hier ist ein Auszug aus der PK.
Er ist eine Woche weiter gewesen und hat sehr lebendig trainiert, sodass ich das Gefühl hatte, das kann uns helfen. Er ist sehr kreativ, sehr beweglich und er hat auch heute wieder die Ansätze gezeigt, die uns dazu gebracht haben, ihn zu verpflichten. Also da ist er auf dem Weg und so wie einige andere noch in den Top-Zustand zu kommen, das hat er vor allen Dingen, weil er eben Trainingsrückstand hat, noch aufzuholen. Aber trotzdem fand ich, dass seine Lebendigkeit auf den Platz kam, wo wir seine kreativen Momente auch sehen konnten und das sicherlich auch noch besser wird.
Gut, das wollten wir noch eben einfangen, den O-Ton zum Bangula. Also immerhin hier der Lichtblick, dass er auf einem guten Weg ist. Aber du hast es schon gesagt, ein Bangula macht noch keinen Sommer. 10 Euro ins Phrasenschwein. Und wenn wir auf Ducksch zu sprechen kommen, dann müssen wir eben auch sagen, im vergangenen Jahr hätte er ja schon verkauft werden können. Auch das hat nicht funktioniert. Und dann nimmst du eben nur 2 Millionen ein und hast damit auch schon wieder das nächste Thema, dass dir kein Geld zur Verfügung steht. Und ich meine, das Risiko ist auch groß, dass du immer mehr an Strahlkraft verlierst als Verein.
Ja, das überlegt sich jeder Spieler natürlich auch ganz genau. Gehe ich jetzt noch zu Werder Bremen? Also das ist sicherlich keine Red Flag in der gesamten Branche und keiner will mehr kommen. Aber Spieler, die die Auswahl haben und die sich intensiv mit ihren Clubs auseinandersetzen, nehmen sowas in ihre Entscheidungsfindung natürlich mit rein. Marco Friedl wurde gestern andersrum gefragt, ob er es Stand heute eigentlich bereut, dass er so frühzeitig seinen Vertrag verlängert hat, beziehungsweise ob er es jetzt nochmal machen würde, wenn er sieht, wie die Situation jetzt ist. Und seine Antwort war mehr oder weniger verklausuliert, da sage ich jetzt nichts zu, jetzt geht's ums Hier und Jetzt. Also natürlich fühlt der sich auch etwas verschaukelt, weil der sich das ganz anders vorgestellt hat. Also da ist eine riesen Unzufriedenheit da. Im Umfeld komplett verständlich. Bei sämtlichen Beobachtern, die kopfschüttelnd daneben stehen, sind wir ja überhaupt gar keine Ausnahme. Und sich einfach fragen, Werder Bremen, was tut ihr da in diesem Sommer? Und jetzt habt ihr noch eine Woche Zeit, dafür zu sorgen, die Wogen so halbwegs zu glätten und für etwas ruhigeres Fahrwasser zu sorgen. Das muss aber auch schleunigst passieren, weil ansonsten erlebst du es wirklich, und das ist wahrscheinlich in der Geschichte der Bundesliga eine Art Novum, dass ein Verein wirklich ab Spieltag 1 im Krisenmodus in so eine Saison geht. Mhm. Und nach nichts anderem sieht es in Bremen im Moment aus.
Ratlosigkeit auch gestern in Richtung Romano Schmid. Der stand nämlich weinend auf dem Feld. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen. Und ihr habt ganz viel geschrieben und euch gefragt. Genauso wie Jan-Peter aus Hoppegarten. Wolltet ihr wissen, geht Romano oder warum hat der geweint? Daniel, was war da los mit dem Mann? Und du hast es ja gerade schon angesprochen. Ja, es könnte natürlich sein, dass der Werder Bremen auch noch verlässt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
Potenziell war er vom ersten Tag an Verkaufskandidat, weil er einfach auch den höchsten Marktwert in dem Kader hat. Nach allem, was wir wissen, gab es im Laufe des Sommers und gibt es auch aktuell, also auch nach dem Frankfurt-Spiel, weiterhin kein Angebot für Romano Schmid. Also es ist bisher kein Markt für den österreichischen Nationalspieler aufgegangen, sodass sich Werder Bremen mit der Frage, geben wir den ab, geben wir den nicht ab, noch gar nicht beschäftigen konnte. Und meine Meinung, so langsam, selbst wenn mal ein Angebot kommen sollte in der letzten Woche der Transferphase, auch gar nicht mehr beschäftigen darf. So. Denn wenn man sich vorstellt, du gibst diesen Mann jetzt noch ab, der war in Frankfurt auch nicht toll, aber das ist immerhin noch der, der am ehesten für offensive Überraschungsmomente, für Kreativität steht. Wenn man den da jetzt auch noch rauskauft und selbst wenn du eine stattliche Ablösesumme kassierst am Donnerstag oder am Freitag, du kriegst ja keinen adäquaten Ersatz mehr und dann hast du sportlich ein Riesenloch im Kader. Also sprechen wir von einem Krater, dass du das eigentlich gar nicht mehr machen darfst. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Stand jetzt aber still ruht der See, die Tränen von Romano Schmid in Frankfurt. Welchen Grund sie genau hatten, weiß ich auch nicht. Ich tippe mal auf die maßlose Enttäuschung über die Leistung seiner eigenen Mannschaft. Damit ist es auf jeden Fall gut erklärbar.
Wobei Männer selten weinen in so einem Kontext, aber klar, vielleicht war es auch pures Selbstmitleid. Wer weiß das schon? Es gab noch eine, wie ich finde, recht witzige Situation. Du hast es schon gesagt, Marco Friedl war in diversen Interviews.
Ja, das finde ich gut. Lass mal mit was Witzigem rausgehen.
Dachte ich
damit
mir.
Damit wir die Leute hier nicht komplett, damit wir den Leuten nicht komplett den Sonntag verhaken.
Ja, ist ja wirklich so. Also wenn man diesen Podcast hört, will man, glaube ich, danach am liebsten irgendwie vom Balkon springen. Wir hätten Marco Friedl gestern fast an die Eintracht verloren, muss man sagen. Sven aus dem Kurfürstenviertel schreibt dazu, das Beste aus Werder-Fansicht war nach dem Spiel das Interview mit Michael Friedl, oder heißt der Marco Zetterer, oder immer diese schwierigen Namen. Also für alle, die es nicht gesehen haben. Marco Friedl wurde im Interview für einen Frankfurt-Spieler gehalten, weil er Zettis Trikot anhatte. Davon war der offensichtlich wenig erbaut. Ich muss allerdings jetzt auch mal die Kollegin in Schutz nehmen, denn in einer Live-Situation kann sowas jederzeit passieren. Wir sind alle Menschen. Es sollte natürlich nicht so sein. Eine adäquate Antwort von Marco Friedl wäre aber wahrscheinlich eher ein Augenzwinkern gewesen. Im Gegenteil, der hat sich hinter den Kulissen wohl mächtig hochgefahren, habe ich so gehört, oder?
Ja, wir haben ihn hinterher auch nochmal auf den kuriosen Moment angesprochen. Die Kollegin von Sky hat ihm mehr oder weniger, ja, weil sie ihn für Michael Zetterer gehalten hat, zum Heimsieg gratuliert und gesagt, war das jetzt das Ergebnis, das ihr haben wolltet? Und woraufhin er ja nur sagte, Entschuldigung, ich bin Werder Bremen-Spieler. Ist natürlich kurios, das haben wir hinterher im Gespräch mit Marco in kleinerer Runde nochmal thematisiert und ich bin ehrlicherweise davon ausgegangen, dass er das weglächelt und sagt, naja, komm, ne, ja, hatte wohl nicht ihren besten Tag, aber was sollen wir heute sagen? Ne? Bei uns lief es ja auch nicht gut, passiert weiter. Nee, der war ziemlich angefasst, weil die beiden, also Reporterin und Friedl, vor dem Spiel wohl auch schon ein Interview geführt haben. Das habe ich nicht gesehen, aber das sagte er. Die waren sich an dem Tag schon mal begegnet und umso, man muss fast sagen, entsetzt war Herr Friedl, dass er dann nicht wiedererkannt wurde. Am Ende kuriose Szene, die einen sehr unerfreulichen Werder-Tag abrundet. Marco Friedl sagte später auch, ja, irgendwie passt es ja heute so rein.
ja. Offensichtlich nicht so viel.
Muss man wohl mal so mitnehmen.
Offensichtlich nicht so viel Eindruck bei der Kollegin hinterlassen im ersten Interview.
Ja, vielleicht war es auch das. Ja. Und ich finde, das sind doch auch so diese Szenen, die jetzt rauf und runter diskutiert werden, deutschlandweit, und die so diesen Bundesliga-Zirkus im Drumherum irgendwie auch so charmant und so gut machen. Also ich finde, das ist weniger ein grober Fehler oder schon gar kein Skandal. Das war einfach, hat dafür tolles Entertainment gesorgt, die Kollegin. Und ich bin mir sicher, sowas passiert ja nicht nochmal. Und von daher echt alles gut weitermachen.
Ja, finde ich auch. Wir brauchen doch auch Gesprächsanlässe. Und nochmal, wir kennen alle die Situation. Menschen kommen auf uns zu, fragen nach den Kindern und man weiß noch nicht mal, mit wem man da spricht. Ich meine, das passiert im Alltäglichen auch gerne mal.
Ob man Kinder hat.
Ja, ob das jetzt mit so einem, ob man Kinder hat. Ja, gut ist, wenn man es dann selbst weiß, ob man Kinder hat.
Ja.
Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Das wollen wir jetzt hier gar nicht mehr aufmachen, denn ich möchte einmal noch mit dir aufs erste Heimspiel der Saison gucken. Am Samstag 15:30 spielt Werder Bremen gegen Leverkusen, gegen eine Mannschaft, die gestern zu Hause gegen Hoffenheim verloren hat. Auf welchen Gegner müssen wir uns denn da einstellen?
Ja, auf einen angeschlagenen, den Saisonstart, wie man so schön sagt, hatten die sich da sicher auch ganz anders vorgestellt. Der neue Trainer Erik ten Hag, der mit einem komplett umgebauten Kader jetzt in dieser Saison die Punkte jagt. Ja, auch da ist längst noch nicht alles in Tritt, aber trotzdem bleibt das ein Spitzenklub. Ne? Also wenn man sich anguckt, welche Qualität in diesem Aufgebot steckt, ist auch Werder am zweiten Spieltag nicht der Favorit, obwohl es ein Heimspiel ist. Ich bin gespannt, wie Horst Steffen seine Bundesliga-Heimpremiere angeht. Gestern sehr sympathisch, sagte er, er hätte nach dem Spiel von der Verwandtschaft direkt eine Nachricht bekommen. Hey, cool, du bist jetzt Bundesliga-Trainer. Sagt er, ja, konnte sich natürlich auch irgendwie nur so bedingt drüber freuen. Nächste Woche ist er dann auch Bundesliga-Heimpremiere. Trainer. Direkt das nächste Brett für Werder, aber vielleicht kann man davon profitieren, dass Leverkusen auch einen Holperstart hatte und eben noch nicht so richtig fest im Sattel sitzt, wie sie sich das da selber wünschen.
Also ein Chapeau geht übrigens raus an Horst Steffen. Ich finde, bisher ist der extrem ruhig, gelassen und versiert, ohne öffentliche Kritik. Gut, das wäre auch fatal, wenn der jetzt auch noch Kritik äußern würde. Aber gefällt mir gut, also dass er da seinen Optimismus nicht verliert. Haben wir ja eben im O-Ton auch nochmal gehört. Das hat mir trotz allem, was wir hier thematisch besprechen mussten, viel Freude gemacht, wie immer. Daniel Kutheus. Oh, vielen Dank an dich. So, an euch sowieso. Ihr seid so treu, das ist gut. Macht weiter so. Und wenn ihr was habt zwischendrin, dann meldet euch unter unserer WhatsApp-Nummer der 0160982131 und die 4. Uns gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich entlasse den Herrn Kutheus jetzt in die Familienzeit. Grüße euch und sage Cheers zum Nachspieldeich.
Sehr gut. Tschüss, macht's gut.